Frau Dr. Kessen, Sie haben in Köln beim Operation Karriere-Kongress ganz spannende Sachen erzählt zum Thema die Doktorarbeit meistern. Wie fängt es an, wenn ich mir überlege, als Mediziner, als Medizinerin, ich möchte gerne den Doktor med? Was sind die ersten Schritte?
Ja, vielen Dank, Frau Hanke, für die Einladung. Ja, die ersten Schritte, die sind immer, ja, für die Doktoranden natürlich immer schwierig. Grundsätzlich sollte man sich überlegen, was möchte ich ganz grundsätzlich? Möchte ich das Studium begleiten, die Arbeit machen oder doch lieber nach dem Studium? Das ist schon mal eine wichtige Entscheidung. Und dann muss man sich überlegen, will ich eine experimentelle Arbeit machen? Die ist meistens dann ja auch mit einem Freisemester verbunden, sonst schafft man das gar nicht. Oder möchte ich eine klinische Arbeit machen oder eine epidemiologische Arbeit? Das geht ja auch. Das sind so die allerersten Überlegungen, glaube ich, die man machen sollte.
Was empfehlen Sie denn? Was ist ein guter Zeitpunkt? Oder ist das persönlich immer unterschiedlich? Wann würden Sie raten dazu, mit der Doktorarbeit anzufangen?
Ja, das hängt tatsächlich immer so ein bisschen davon ab, was man selber für ein Mensch und für ein Typ ist. Also in meinen Beratungssprechstunden erfahre ich schon ab und zu, dass für manche das studienbegleitende Promovieren doch sehr anstrengend ist. Die fokussieren sich dann lieber auf die Klausuren und wollen dann ja dann auch das gut schaffen. Und denen sage ich dann immer, also nur weil man das im Studium anfangen kann, heißt es nicht, dass man das auch im Studium anfangen muss. Aber man sollte dann das schön und ordentlich vorbereiten für nach dem Examen. Also wenn ich das nach dem Examen anfangen will, muss ich die ganzen Kontakte am besten schon vorher knüpfen und das Thema vorher schon verabredet haben. Und manche sagen, nee, ich mache das während dem Studium, ich schaffe das und für die ist das dann das Richtige. Aber man sollte sich da nicht so unter Druck setzen, glaube ich.
Das ist eine wichtige Botschaft, dass man wirklich auch gucken muss, was passt zu mir. Ne? Genauso mit dem Thema, wie finde ich denn ein Thema, das zu mir passt und das mich auch langfristig motiviert, bis zum Ende zu kommen?
Was einmal hilft, ist, wenn ich während meinem Studium mal überlege, welche Fächer sprechen mich besonders an. Oder ich lerne Dozenten kennen oder Dozentinnen, wo ich das Gefühl habe, die bringen ihr Thema besonders gut rüber. Das finde ich spannend. Und dann könnte man anfangen und mal recherchieren, wer aus dieser Klinik oder diesem Institut forscht und die Literatur recherchieren und sich da mal eine aktuelle Publikation heraussuchen und sich da am Anfang ein bisschen durchkämpfen. Und wenn ich da schon merke, dass das fällt mir so schwer und eigentlich packt mich das nicht, ist das schon ein ganz guter Indikator. Aber letztendlich gibt es viele, viele spannende Felder. Also man kann sich da schon eine Menge aufhalten.
Der Doktorvater, die Doktormutter ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wie finde ich da jemanden, wo ich weiß, da bin ich gut aufgehoben?
Also was man nicht machen sollte, ist eine Sammel-E-Mail verschicken. Ich habe jetzt Zeit und ich suche was. Haben Sie was für mich? Bei manchen funktioniert das tatsächlich, haben mir Doktoranden berichtet, aber ich empfehle das eigentlich nicht, weil ich da nicht finde, was ich wirklich machen will. Also man lässt sich dann da so treiben durch Zufälle. Und am besten kommt man an einen guten Betreuer durch viele Netzwerken. Also wenn ich sowieso schon unterwegs bin in meinen Formulaturen oder in meinen Kursen, in meinen Seminaren, dass ich mich auf die Seminare nochmal etwas anders vorbereite. Also wenn ich ein Seminar habe mit einem interessanten Fachgebiet, das mich grundsätzlich interessiert, dass ich auch in Erfahrung bringe, wer hält dieses Seminar, wieder recherchiere und schaue, forscht er, wenn dann, woran forscht er? Und dass ich diese Gelegenheit nutze, dann gut vorbereitet in das Seminar zu gehen und dann kann ich den Dozenten oder die Dozentin im Nachgang ansprechen und kann sagen, ich habe gelesen, Sie forschen an diesem und jenem, das finde ich sehr interessant. Wie sind Sie denn da unterwegs? Gibt es da noch Themen, die zu bearbeiten sind oder Fragestellungen? Da macht man so den besten Eindruck, würde ich sagen.
Und worauf muss man noch achten beim Betreuer? Sie hatten auch gesagt, wie viele andere Doktoranden sollte der denn ungefähr haben, damit ich nicht zu kurz komme?
Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Arbeit selber an, wie betreuungsintensiv das ist. Aber ja, ich würde mal sagen, so 10 bis 12, da ist ja ein Betreuer auch schon gut ausgelastet. Also wenn man mal ausrechnet, was der alles sonst noch zu tun hat oder die Betreuerin. Und wenn ich gerne möchte, dass so eine halbe Stunde vielleicht in der Woche für mich übrig bleibt, dann ist das schon viel Arbeit. Und man sollte auch gucken, dass man sich mit Doktoranden vernetzt, die schon da sind. Die können einem dann die besten Einblicke geben, wie die Betreuung abläuft und wie das Verhältnis grundsätzlich zu den Doktoranden ist und den Doktorandinnen.
Sehr, sehr guter Tipp. Sie haben auch ein Praxisbeispiel gehabt in Ihrem Vortrag zum Thema unsinnige Experimente. Können Sie da noch mal drauf eingehen?
Ja, sehr gerne.
Das ist, wenn der Betreuer einem dann einen Vorschlag macht für ein Experiment, aber ich merke, für meine Doktorarbeit bringt mir das überhaupt nichts. Wie gehe ich damit vor?
Ich hatte da in Köln ja auch ein Beispiel aus meiner Promotion berichtet. Also die Doktorarbeit ist ja auch immer so ein Weg in die eigene Selbstständigkeit. Und wenn ich mal mein Thema durchdrungen habe und ich verstehe, was ich tue, dann habe ich eine Vorstellung davon, wo es hingehen soll. Und das ist ein schwieriger Prozess. Ich glaube, das machen alle Doktoranden durch, ob das jetzt nur medizinische Doktoranden oder naturwissenschaftliche Doktoranden sind. Also man muss sich immer überlegen, ich muss mich irgendwann auch dafür rechtfertigen, was ich mache. Also bei mir war das so, ich habe ein Experiment gemacht, was mein direkter Betreuer unbedingt ausprobieren wollte, was ich überhaupt nicht verstanden habe und habe da auch den Sinn nicht verstanden. Und ich habe dann nicht gesagt, nee, mache ich nicht, bevor du mir nicht erklärst, warum das jetzt wichtig ist. Und ich bin dann in die Situation geraten, dass ich in der Woche nichts zum Präsentieren hatte und musste auf dieses Experiment zurückgreifen und wurde dann von unserem Institutsleiter gefragt, warum machst du das? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und dann stand ich da und habe gedacht, macht keinen Sinn, aber was sagst du jetzt? Ne? Ich habe dann mal so gesagt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Wollte ja auch meinen Betreuer da nicht anschwärzen, macht man ja auch nicht. Aber das ist mir doch sehr im Kopf geblieben und Doktoranden sollten versuchen, wenn sie was nicht verstehen, so lange zu argumentieren und nachzufragen, dass sie verstehen, warum sie das machen. Und dann vielleicht, auch wenn sie es nicht verstehen oder das unplausibel erscheint, dass man dem Betreuer sagt, ich mache das alles, aber ich muss das verstehen. Und ich meine, das sind zeitliche Ressourcen, das ist Material. Und das ist ja eine Verschwendung, wenn wir so ins Blaue herein experimentieren. Zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Argumentationslinie, die ich meinem früheren Ich auf dem Weg geben würde.
Kommen denn auch Studierende zu Ihnen, die tatsächlich solche Schwierigkeiten haben, die Sie dann in Ihrer Funktion beraten können entsprechend?
Also so praktische Sachen eigentlich weniger. Also was wir oft haben, ist, dass so der Kontakt zu den Betreuern oder der Betreuerin abgebrochen ist, weil das Studium ist ja doch sehr trubelig von den Doktoranden und Doktorandinnen, die haben viel zu tun. Und wenn dann manchmal so der Gesprächsfaden abreißt, fällt es doch dann schwer. Also man kennt das ja selber, ne? Eigentlich müsste man immer jemanden anrufen oder sich mal wieder melden, dann ist ein Jahr vorbei und dann wird es einem immer peinlicher und unangenehmer. Und ich versuche dann zu vermitteln und den Gesprächsfaden wieder aufzugreifen und gebe aber dann auch mit diesen Erfahrungen den Doktoranden Tipps, wie man das vermeiden kann.
Das ist ja ganz wichtig, ne? Dass man, eben haben Sie gesagt, der sollte ungefähr eine halbe Stunde in der Woche Zeit für mich haben. Und wenn man dann so lange nichts von dem gehört hat, da kommt ja auch die Arbeit nicht so richtig voran.
Ich glaube, man muss auch als Doktorand sehen, dass man immer präsent bleibt. Die medizinischen Doktoranden haben ja einen strukturellen Nachteil, will ich das mal nennen, gegenüber Vollzeitpromovierenden. Also man hat noch das Studium, man muss sich auf Prüfungen vorbereiten und dadurch bin ich dann ab und zu einfach nicht da. Das ist so. Und natürlich wissen die Betreuer und Betreuerinnen das, dass man Phasen hat, wo man in Vorlesungen muss, wo man Prüfungen schreibt. Aber letztendlich kennt man das ja selber. Man ist ja auch so beschäftigt und plötzlich fragt man sich, wo ist denn mein Doktorand? Der hat mir gar nichts gesagt. Und dann empfehle ich den Doktoranden immer, also meldet euch ab. Sagt Bescheid, ich bin von dann und dann nicht da und sagt euren Betreuerinnen das nicht zwischen Tür und Angel, dann haben die das gleich wieder vergessen, sondern schreibt noch eine E-Mail hinterher. Ne? Wir haben ja gesprochen heute, denkt daran, ich komme dann und dann wieder und dann kann man sich auch zwischendurch nochmal melden und vielleicht auch mal, wenn man da ist, auch mal freiwillig Ergebnisse anbieten und sagen, ne, ich habe hier was rausgefunden, na, lass uns doch mal sprechen und ich würde dir das gerne zeigen. Also, dass man diesen Enthusiasmus, dass man das so ein bisschen am Leben erhält, dass der Doktorvater oder die Doktormutter auch mal sieht, da tut sich was, das ist spannend und da höre ich gerne zu. Das habe ich dann im Kopf. Und der meldet sich immer, das höre ich von Betreuern ziemlich oft, dass Doktoranden einfach so irgendwie verschwinden und keiner weiß, wo sie dann sind. Und dann hilft, dass man sich ab und zu in Erinnerung ruft, ich bin noch da, ich bin dran, wann können wir uns treffen? Und dass man auch nicht so viel Zeit tatsächlich ins Land gehen lässt, ohne dass man sich mal zurückgemeldet hat.
Sehr, sehr guter Tipp. Welche Rolle spielt Literaturrecherche und wann sollte man das machen?
Also Literaturrecherche, das muss man ganz grundsätzlich machen. Also erst muss man sich als Wissenschaftler, als angehender Wissenschaftler, ja ein Bild machen. Was ist der Stand der Forschung? Was will ich beforschen und wo ist die Forschungslücke, die ich schließen will? Und da komme ich zu dem Punkt, dass man immer hinterfragen muss. Das gehört eigentlich ja zum Doktorand oder Doktorandin sein dazu. Hinterfragen, was tue ich? Also selbst wenn der Betreuer oder die Betreuerin sagt, das ist der Weg, das und das wollen wir machen, muss man es plausibilisieren. Und lesen, macht es Sinn? Ist das der richtige Weg? Oder ne, liegt da vielleicht ein Irrtum vor? Weil ich selber hinterher muss für meine Arbeit gerade stehen. Da hilft mir keiner. Da kann ich nicht sagen, oh, mein Betreuer hat aber gesagt, ich soll das machen und deswegen habe ich das gemacht. Das ist dann kein erwachsener Doktorand in dem Sinne. Und deswegen ist das Lesen so wichtig. Ich will nicht am Ende feststellen, wenn ich die Diskussion schreibe und dann spätestens brauche ich die Literatur und stelle dann fest, oh mein Gott, das Labor in Houston hat das alles schon gemacht. Das ist überhaupt nichts Neues und es kommt genau dasselbe raus wie bei mir. Und hätte ich das gewusst, hätte ich darauf aufbauen können, hätte ich vielleicht meine Experimente noch ganz anders aufgebaut.
Sie hatten im Vortrag noch den sehr, sehr guten Tipp, read the fucking manual. Was meinen Sie damit?
Read the fucking manual. Das bezieht sich darauf, wenn ich Experimente mache und habe Zeit, dann kann ich die immer sinnvoll nutzen. Also ich muss jetzt nicht zum Beispiel Literaturrecherche machen, sondern mich mit den Techniken und den Methoden, die vor Ort sind, vertraut zu machen. Also wenn ich auf meine Spektrometrieergebnisse warte, beschäftige ich mich mit der Technik meines Spektrometers, das ich da habe, oder mit der anderen Maschine. Oder ich lese den Troubleshooting-Kit von dem Experiment, was ich gerade mache. Das läuft dann so nebenher und dann kann ich lesen und verstehe diese Methode nebenbei und kann dann auch herausfinden, warum sie nicht funktioniert zum Beispiel. Ich gehe nicht so ahnungslos da rein. Also ne, man muss da ein Stück Verantwortung übernehmen und erwachsen werden. Das geht aber jedem Doktoranden so. Und je einfacher ich mir das mache, desto unentbehrlicher werde ich am Ende. Und dann bin ich der Doktorand oder die Doktorandin, die sich mit dem und dem super auskennt und die brauche ich dann. Dann gerate ich auch nicht in Vergessenheit.
Bei Ihnen kommt jetzt dieser Aspekt des Erwachsenwerdens während der Doktorarbeit immer mal wieder vor. Würden Sie sagen, dass das auch so ein Übergangsprozess ist von dem Studenten hin am Ende zum fertigen Arzt, zur fertigen Ärztin?
Das ist schwer zu sagen. Es machen ja nicht alle Doktorarbeit. Ich meine, bei den Medizinern, die haben ja eine lange Phase, wo sie studieren und auch klinisch dann am Ende tätig sind. Man sieht die ja auch reifen. Aber was die Doktorarbeit ermöglicht, ist, dass ich jenseits von auswendig lernen einen ganz anderen Zugang zu Wissen bekomme, dass ich da auch eigenverantwortlich Wissen generiere und meine Hypothesen prüfe und dass mir bewusst ist, dass am Ende ich ganz allein dafür verantwortlich bin, was dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Also am Anfang ist man natürlich darauf angewiesen, auf die Hilfestellung von den Betreuer und Betreuerinnen, um überhaupt mal in dieses ganze Wissenschaftssystem reinzufinden. Aber das Reifen und Erwachsenwerden, das kommt mit zunehmendem Verständnis der Materie, mit dem ich arbeite und der hoffentlich der Begeisterung dafür.
Sie haben eben schon gesagt, das macht ja auch nicht jeder. Würden Sie sagen, man braucht eigentlich eine Promotion, um hinterher als Arzt, als Ärztin erfolgreich zu sein? Oder nur, wenn man so in diesen wissenschaftlichen Betrieb rein möchte und die anderen, die sich eher auf die Patienten vielleicht in der Hausarztpraxis oder so konzentrieren wollen, die fahren auch gut, wenn sie es nicht machen?
Da gibt es so zwei Seiten. Also wenn Sie mich jetzt so als Naturwissenschaftler fragen, am Ende ist mir das bei meinem Arzt, spielt das jetzt keine so große Rolle, ob der promoviert ist oder nicht. Andererseits glaube ich, dass das sehr hilfreiche Fähigkeiten vermittelt für jeden Arzt. Also auch für den Hausarzt, sag ich mal, wenn ich weiß, wie Forschungsergebnisse zustande kommen, wie Grafiken oder Ergebnisse zu interpretieren sind oder wo kann ich recherchieren, um eine neue Anwendung eines Medikaments oder eine neue Therapie zu finden, mit der ich meinen Patienten helfen kann. Oder ja, wenn ich mir vorstelle, der Pharmavertreter oder Pharmavertreterin kommt in meine Praxis und preist mir ein neues Medikament an. Wie kann ich beurteilen, ob das tatsächlich jetzt so hilfreich ist für meine Patientinnen oder nicht, wenn ich nicht weiß, wie im Grunde Forschungsarbeit funktioniert, wenn ich nie gelernt habe, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren. Also ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich für jeden Arzt. Ja, letztendlich aber auch nur, wenn ich mir Themen aussuche, in die ich mich wirklich hineinknie. Also ja, die Arbeiten dürfen nicht zu kleinteilig oder zu anspruchslos sein, will ich mal sagen. Dann hat man auch diesen Effekt nicht, dass man wirklich was rausgefunden hat und quält sich da so mit Mühe und Not dadurch, ist froh, wenn man dann was zusammengeschrieben hat. Aber dieses Verständnis dafür, wie Wissenschaft funktioniert und welchen Nutzen ich daraus ziehen kann, den habe ich dann nicht.
Das greift ja ein bisschen auf die Frage nach der Motivation. Also so, ich nehme da jetzt raus, wenn meine Motivation nur wäre, ich möchte Dr. Med sein, dann reicht das nicht ganz, oder?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass Mediziner schon das Gefühl haben, dass sie von ihren Patienten nicht so als vollwertiger Arzt wahrgenommen werden. Und das kann ja auch das Arzt-Patienten-Verhältnis beeinträchtigen. Ich kann das verstehen, dass man da denkt, okay, ich muss eine Doktorarbeit machen. Aber wenn das meine einzige Motivation ist, dann vergisst man, andere Sachen zu reflektieren. Also zum Beispiel sich zu überlegen, wie sind meine Promotionsbedingungen, wie ist die Betreuung, wie ist das Thema. Wenn ich ein gewisses Maß an Anspruch an eine Arbeit habe, dann gehe ich an diese Themensuche, da kommen wir ja nochmal zurück, auf wovon wir anfangs gesprochen haben, dann gehe ich an diese Themensuche viel kritischer heran. Dann nehme ich nicht das Thema, wovon mir versprochen wird, ah, da erhebst du da ein halbes Jahr Daten, dann tütest du es ein, packst in eine Excel-Tabelle, auswerten tut das jemand anders und dann hast du ruckzuck deinen Titel. Das ist so wie, wenn ich im Internet das super, super Sonderangebot sehe und schon ganz wässrige Augen kriege und sofort zugreife und ich nicht darüber nachdenke, was ja für Fallstricke da noch hinterliegen können. Und je anspruchsvoller ich an dieses Projekt gehe, desto reflektierter bin ich. Und dann lohnt sich die Arbeit auch. Also Blut, Schweiß und Tränen schwitzt man grundsätzlich. Und dann doch besser für ein Thema, was dann auch erfolgsversprechend ist. Die können das alle. Also wissenschaftlich, aber also ich glaube nicht, dass es Personen gibt, die jetzt nicht in der Lage sind, wissenschaftlich zu arbeiten. Und Motivation versetzt Berge bekanntlich. Und ich kann jedem Doktoranden und jeder Doktorandin oder angehender Doktorandin nur raten, sich ein interessantes, spannendes Thema zu suchen und eine gute Betreuung. Und das ist schon, würde ich mal sagen, 60% der Doktorarbeit. Einen halben Haken kann man schon drunter machen.